Ich finde es immer voll gut, dass man auch, wenn man Fleischesser ist, dass man sich dessen bewusst macht, dass man Fleisch isst, also dass da ein Tier gelebt hat, weil ich glaube, dann geht man einfach viel bewusster mit dem Fleischkonsum um.
Es ist jeder einzelne Schritt sozusagen vom Bauern bis zum Schlachthof schon mit Sorgsamkeit zu beachten, damit nicht unnötiger Stress am Transport passiert.
Wir lassen das machen quasi, also wir essen alle Fleisch, genießen das Fleisch und denken in der Sekunde eigentlich nicht, dass das irgendwer für uns erledigt.
Das ist kein wirklich leichter Job, das ist einer, den wenige machen wollen und die machen das sehr ordentlich und gewissenhaft und es wäre schon auch schön, wenn das stärker gewürdigt würde, als das jetzt der Fall ist.
Ich kann nicht immer sagen, es passt mir nicht und dann eh immer sagen, ja, wie jetzt gerade beim Schnitzel bestellen, sehe ich es ja nicht, aber sonst passt es mir nicht.
Wir stehen zu dem, was wir tun, wir sind überzeugt, dass das in Ordnung ist und deswegen zeigen wir es auch her.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wer nichts weiß, muss alles essen, der Podcast von Landschaft Leben. Voll schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Mein Name ist Maria Fanninger und seit kurzem, ich muss da Eigenwerbung gleich am Anfang hinsetzen, kann man unsere Podcasts auf Spotify auch per Video anschauen. Also unbedingt reinschauen, falls euch interessiert, wer heute vor allem mit mir da sitzt. Ich komme gerade frisch von der Pressekonferenz. Wir haben das Rindfleisch veröffentlicht, also alles über das Rindfleisch, was es in Österreich zu wissen gibt, findest du ab jetzt auf unserer Webseite. Und natürlich haben wir auch da wieder Themen, die was ein bisschen kritischer sind oder da, wo wir nicht so gern hinschauen, auch transparent gemacht, unter anderem auch die Schlachtung. Und deshalb habe ich mir heute gedacht, ich lade jemanden ein, der was in dem Bereich einfach tätig ist, ein Fleischproduzent, der größte eigentlich in Österreich, nämlich Norbert Macher. Voll schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, freue mich auch.
Jetzt habe ich mir natürlich gedacht, Fleischproduzent, werbt man das eigentlich gleich von Geburt an oder sowas? Denkt man sich, das ist ein lässiger Beruf, in dem Bereich möchte ich was tun. Es ist voll spannend, wie war das bei dir, dass du in den Bereich überhaupt eingestiegen bist? Oder was machst du eigentlich?
Ich glaube, das war bei mir nicht so viel anders wie bei den meisten, die in dem Geschäft tätig sind. Da ist meistens schon der familiäre Background. Das war bei uns auch so. Opa war Viehhändler aus dem Bauernstand, ist in den Viehhandel gegangen und der Vati hat dann mit dem Fleischgeschäft angefangen. Und ich glaube, dass das bei ganz vielen in unserer Branche so ist, dass man aus dem Background heraus halt in die Familie hineingeboren wird. Also bei mir war es, bei mir und meinen beiden Brüdern war es so, wir sind aufgewachsen mit dem Geschäft. Die Mutti hat mitgearbeitet, mit der Vati, die Mutti, das Geschäft war immer präsent. Das war das Hausthema und wir waren ein Teil davon. Wir sind halt alterskonform eingebunden gewesen von Anfang an. Da hat sich eigentlich die Frage gar nicht gestellt, was wir beruflich machen. Das war spannend, interessant und sehe ich nach wie vor so.
Also das hat dir gleich eigentlich auch taugt quasi. Also jetzt, du hast nie das Gefühl gehabt, das ist eigentlich nichts für mich, könnte ja auch einfach sein, dass man sagt, okay, Tiere schlachten, aufarbeiten, ist jetzt nicht unbedingt meins, tue ich mich abwenden, aber für dich war das von Anfang an was dich interessiert hat.
Naja, also es ist so, dass die Frage sich eigentlich nicht gestellt hat. Das war selbstverständlich. Es war irgendwie von klein auf klar, dass wir das weitermachen werden und es war eigentlich nie was anderes im Raum, von der Überlegung her. Und bei uns war es so, wir haben ja zur damaligen Zeit noch nicht in einem eigenen Betrieb geschlachtet, sondern in einem öffentlichen, so wie das viele andere Firmen auch gemacht haben. Dadurch war auch die Schlachttätigkeit und der Prozess selber nicht direkt von unserer Firma, sondern der war ausgegliedert sozusagen. So wie das vor 40, 50 Jahren üblich war, haben wir die großen Städte, kommunale Schlachteinrichtungen, in unserem Fall war das in Villach, errichtet, um den sozusagen dem hygienischen Standard, der damals bereits möglich war, mit Kühltechnologie durchzusetzen. Im Interesse der Lebensmittelsicherheit sind dann die Gewerbebetriebe in diese öffentlichen Einrichtungen verwiesen worden, um dort die Schlachtung vornehmen zu lassen. Und unsere Familie, mein Opa als Viehhändler und der Vati hat ja als Händler angefangen und hat den Fleischern aus der Stadt, aus der Region, die lebenden Tiere verkauft. Und da war der Schlachthof sozusagen der Platz der Begegnung. Die Tätigkeit selber ist damals noch von den Fleischern bzw. die Einrichtung ist von der Gemeinde zur Verfügung gestellt worden. Das heißt, das war in meiner Kindheit so. Und die Schlachthöfe,
da warst du natürlich mit dabei wahrscheinlich, oder?
Und wir waren da mit dabei, wir haben das gesehen, wir haben das beobachtet, haben mitgeholfen, so wie es halt möglich war, für das entsprechende Alter. Und das war eine selbstverständliche Umgebung.
Und wie hat sich das dann weiterentwickelt? Also ihr habt ja jetzt natürlich einen Schlachtbetrieb, Verarbeitungsbetrieb. Wie ist das gewachsen? Vielleicht magst du ein bisschen die Geschichte erzählen, wo du dann eingestiegen bist und was du daraus gemacht hast jetzt eigentlich.
Ja, ich muss in unserem Fall sagen, wir. Also ich bin der älteste von drei Söhnen, die alle im Unternehmen mitarbeiten. Also meine zwei Brüder und ich arbeiten mit und leiten das Unternehmen seit einigen Jahren. Wir sind eigentlich den klassischen Weg entlang der Wertschöpfung gekommen. Also ich habe vorher schon gesagt, ursprünglich der Opa war ein Bauernsohn, hat Vieh gehandelt, dann haben wir mit dem Fleischhandel angefangen. Dann ist die Schlachtung zuerst in den öffentlichen Betrieben beauftragt worden, um das Fleisch zu verkaufen. Und in weiterer Folge haben wir dann begonnen, das war so in die 80er, 90er Jahre, da haben die Kommunen festgestellt, dass das eigentlich in privater Hand besser zu führen ist, so ein Schlachtbetrieb. Und dann haben wir die Schlachthöfe, also einen Schlachthof nach dem anderen, letztlich gekauft, zum Teil auch in Pacht genommen und in den Eigenbetrieb übernommen. Und in weiterer Folge ist dann nach der Schlachtung und der Zerlegung, die wir auch relativ früh schon errichtet haben. Wir haben Ende der 80er Jahre einen der ersten EU-konformen Zerlegebetrieb errichtet, gegenüber vom Villacher Schlachthofgelände und haben damit schon vor dem EU-Beitritt auch im zerlegten Bereich erste Kontakte nach Deutschland und Italien gepflegt, was uns dann zugute gekommen ist, wie Österreich in die EU eingetreten ist im 95er Jahr. Das heißt, wir haben über die Zerlegung schon einen Markt gehabt und haben dann eigentlich erst Jahre danach die Schlachthöfe gekauft, die mehr oder weniger den Rohstoff für die Zerlegung herstellen. Und also mittlerweile haben wir und in weiterer Folge, also seit 2015 haben wir dann auch damit begonnen, Wurst- und Schinkenverarbeitungsbetriebe zu übernehmen, sodass wir jetzt eigentlich die gesamte Wertschöpfungskette selbst ausüben.
Wie viele Tiere schlachtet ihr im Jahr circa?
Ja, wir vermarkten in Summe circa 1 Million Schwein. Davon wird etwas mehr als die Hälfte in unseren eigenen Betrieben geschlachtet. Der Rest wird immer noch beauftragt bei anderen Schlachthöfen, beziehungsweise wird zum Teil auch für die Verarbeitung als Fleisch dazu gekauft. Und bei den Rindern sind es 115.000 bis 120.000 Rinder, die wir in unseren Betrieben schlachten.
Das heißt, ist jetzt der größte Schlachtbetrieb eigentlich Österreichs?
Ja, also wir sind in Summe jetzt, also wenn man den Umsatz und die Mitarbeiterzahl nimmt, das größte Fleischunternehmen in Österreich, das ist richtig. Allerdings sind das unterschiedliche Geschäftsfelder. Das ist der Schweinebereich, Rind, Schlachtung, Verarbeitung. Also ich würde sagen, wir sind fast in allen Geschäftsfeldern, wo wir tätig sind, unter den größeren Betrieben angesiedelt. Aber es gibt Betriebe, die mehr Schweine schlachten. Es gibt mit Sicherheit Betriebe, die mehr Schinken produzieren. Es ist nicht so, dass wir jetzt sozusagen überall der größte sind, aber dadurch, dass wir eine sehr große Breite bearbeiten, über die Schlachtung und Zerlegung sowohl bei Rind wie auch bei Schwein und die Verarbeitung, ist es in Summe so, dass wir das größte Unternehmen sind. Ja.
Es ist ja spannend, wo kommen eigentlich die Tiere noch her? Ich war ja einmal bei dir im Betrieb und da ist gerade der Vater reingekommen und hat erzählt, er war jetzt gerade bei einer Versteigerung und hat eine Kuh ersteigert. Oder ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie er das total verwundert war. War sehr lieb. Ich habe mir gedacht, okay, so wird es wahrscheinlich nicht mehr sein. Oder geht man wirklich auf Versteigerungen und holt sich da die Viecher oder geht sich das in dem Ausmaß nachher aus, so wie ihr Fleisch vorwärts?
Eben auch noch, wobei die Versteigerungen schon größere Bedeutung in der Vergangenheit gehabt haben. Es gibt die Versteigerungen immer noch regelmäßig, aber die haben eher Bedeutung für Zuchttiere und weniger für Schlachttiere. das war in der Vergangenheit vielleicht einmal stärker, ist aber heute unbedeutend von der Mengenaufbringung. Das heißt, die Aufbringung, der Weg vom Bauern, wir haben ja in Österreich die erfreulicherweise die Situation, dass wir sehr viele relativ kleine Familienbetriebe haben, die die Landwirtschaft betreiben und die die Viehhaltung betreiben. Und der Weg von diesen Bauern bis zum Schlachthof ist üblicherweise, also zum Teil haben wir das direkt, wir haben einen eigenen Fuhrpark, wir haben eigene Einkäufer, aber einen sehr großen Teil übernimmt von dieser Vermarktung, also der Lebendvermittlung und des Transportes, übernehmen Erzeugergemeinschaften. Das sind bäuerliche Zusammenschlüsse, die sich akkordieren, abstimmen, die wissen, wo welcher Bauer gerade ein schlachtreifes Tier hat, auch den Transport organisieren und Sorge tragen, so wie wir auch, dass möglichst volle LKWs fahren, was oft eine Herausforderung ist, wenn einzelne Landwirte nur ein, zwei oder drei Tiere gleichzeitig abgeben. Da schaut man halt, dass in Antoll mehrere gleichzeitig abgeholt werden.
Das heißt,
also diese ganze Logistik.
Viecher da noch daherkommen, das weiß ich eigentlich gar
aufgrund
nicht.
Der Stückzahl haben wir natürlich eine Regelmäßigkeit und wir haben immer die gleichen Partner und es gibt eine Vorschau, aber ganz genau wissen wir es erst, wenn es da sind, das stimmt. Mhm. Ja.
Wie kann man sich das dann vorstellen? Also man hat grundsätzlich die Bauern, die
was... Und es gibt natürlich auch Viehhändler, private, die die gleiche Leistung erbringen wie die Erzeugergemeinschaften, also das ist da sozusagen ein eigener Bereich vom Landwirt bis zum Schlachthof und der Transport dazu. Der wird nur zu einem nicht sehr großen Teil von uns direkt wahrgenommen. Ich würde sagen, das ist unter 20%.
Das heißt, du hast eigentlich nicht als Unternehmen jetzt direkt mit den Bauern, bist nicht in Verbindung, sondern eigentlich mit den Erzeugern oder mit die
Wir haben natürlich die direkten Kontakte auch mit vielen Bauern, aber es ist viel mittelbar. Also wir haben sehr enge Beziehungen mit den Erzeugergemeinschaften, mit den Viehhändlern und haben dadurch durchaus, und das ist auch wichtig, die Möglichkeit, das, was wir vom Markt her als Impuls und Signal kriegen, mit den Bauern regelmäßig auszutauschen. Mit den einzelnen Bauern, ja, mit einigen, das sind meistens die größeren Viehhaltern, aber sonst sind da schon auch die Geschäftsführer der Erzeugergemeinschaften, die da eine sehr starke und wertvolle Rolle ausüben in der Kommunikation hin zu den einzelnen Landwirten. Mhm. Das stimmt, ja.
Das heißt, die werden dann bei euch angeliefert dann, und dann kommen die Tiere zur Schlachtung. Wie kann man sich das vorstellen? Vielleicht magst du es ganz kurz umreißen. Für alle, die was interessiert sind, haben wir ja ein Video eben dazu produziert. Ich finde es immer voll gut, dass man auch, wenn man Fleischesser isst, dass man sich dessen bewusst macht, dass man Fleisch isst, also dass da ein Tier gelebt hat, weil ich glaube, dann geht man einfach viel bewusster mit dem Fleischkonsum um. Und ich glaube, das ist schon voll wichtig. In Österreich sind über 90% der Menschen Fleischesser. Von daher auch ganz wichtig, dass man sich mit der Thematik ein bisschen auseinandersetzt. Und vielleicht, wo man sich den ganzen Weg des Fleisches auch anschaut, dann hat man auch den Mut vielleicht, dass man die Schlachtung auch sich mal anschauen kann. Also im normalen, transparenten Kontext heraus. Aber vielleicht magst du mal ganz kurz umreißen, was passiert im Schlachtungsprozess, ganz kurz.
Ja, gut. Also der Weg jetzt vom Bauern, also es ist ja so, dass die meiste Zeit des Lebens eines Tieres ist am Bauernhof, das ist klar. Der erfolgt bei uns immer über einen LKW, klarerweise. Also da fängt es einmal an, dass man da Infrastruktur aufrechterhaltet, die möglichst gut geeignet ist, also dass die LKWs so ausgestattet sind, dass die Beladung und Entladung problemlos möglich ist, dass die Höhe vom LKW passt, also all diese Rahmenbedingungen, die Infrastruktur bietet, aber natürlich auch, dass wir haben alles sehr unsere eigenen Fahrer, aber auch die LKW-Fahrer von den Erzeugergemeinschaften und Viehhändlern, die machen ja Fachkundenachweise, also die sind auch geschult im Umgang mit Tieren und geübt und geprobt und das wird auch immer wieder extern begleitet, diese Schulung. Das heißt, es ist jeder einzelne Schritt sozusagen vom Bauern bis zum Schlachthof schon mit Sorgsamkeit zu beachten, damit nicht unnötiger Stress am Transport passiert. Wenn es dann bei uns im Schlachthof ankommt, ist es ähnlich. Wir haben dann zwei Übernahmerampen, wo die dazu dienen, es könnte mal irgendwo eine Schwierigkeit sein, dass es länger dauert mit der Abladung, dann kann man eine Parallelrampe nützen. dann ist im Stall, im Schlachthof, ja die Situation, dass Tiere von verschiedenen Höfen erstmals zusammenkommen. Das ist grundsätzlich einmal geeignet, dass eine gewisse Unruhe entsteht. Das ist irgendwas zwischen Neugier und Unruhe, die per se schon einmal da ist. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und versucht, möglichst so gut es geht, an Stress bei Tieren und auch bei den Menschen, die die Tiere bewegen, zu vermeiden. Und das können wir als Betrieb machen, indem wir eine Umgebung schaffen, die das Tier eben eng führt. Deswegen haben wir auch so Triebgänge, die verhindern sollen, dass ein Tier dann, dass die Tiere dann untereinander sozusagen nicht unbedingt raufen, aber auf, die reiten auf, sagen wir manchmal, wenn sie die Möglichkeit haben. Das wird alles hintangehalten, indem man in den Gängen eben oben auch Begrenzungen hat. Haben die jetzt so hergerichtet, dass die Mitarbeiter sich über den Tieren bewegen, damit sieht das Tier den Mitarbeiter nicht. Ja, und das ist auch wieder ein bisschen eine Stressvermeidung. Also man kann da einige Maßnahmen setzen, die dazu führen, dass der Druck und der Stress herausgenommen ist. Wichtig ist auch bei uns, dass im ganzen Schlachtprozess, der ja fließbandmäßig aufgesetzt ist, das ist sehr wichtig, aus hygienischer Sicht ist das sehr wichtig, weil ja die Haut und das Äußere des Tieres bakteriell belastet ist. Und es ist wichtig bei der Fleischgewinnung, dass das nicht mit dem Fleisch in Berührung kommt. Deswegen ist eine Fließbandtätigkeit von großem Vorteil und die ist einzuhalten. Und da ist es wichtig, dass man zwischen diesen einzelnen Arbeitsschritten Puffer einbaut, damit nicht der Mitarbeiter das Gefühl hat, er muss immer genau in der gleichen Geschwindigkeit Tiere in den Schlachtprozess zuführen. Ja, damit hat er die Möglichkeit, wenn dann einmal ein Tier sich gerade mitbewegen will, spielt das auch keine große Rolle, weil da immer 4, 5 Tiere in den Zwischenpositionen warten. Und das sind alles so kleine Schritte, die dazu führen sollen, dass der Mitarbeiter weniger Stress empfindet. Aber all das ist auch etwas, wo man, sagen wir mal, es ist eine laufende Entwicklung. Also wir sind da permanent dabei, immer wieder alles zu hinterfragen, welchen Schritt man noch besser machen kann. Das ist wohl auch das Wichtigste, glaube ich, dass man dass man nie der Meinung ist, man weiß eh schon alles, es ist eh alles super, sondern dass man schon auch sich bewusst ist, dass immer wieder, natürlich wo Menschen arbeiten, kann immer wieder auch was passieren, was nicht so optimal rennt, dass man aber gezielt damit umgeht und das systematisch betreibt. Gehört bei uns auch dazu, wir haben den Anspruch, dass wir sagen, wir stehen zu dem, was wir tun. Wir sind überzeugt, dass das in Ordnung ist und deswegen zeigen wir es auch her. Also es ist schon seit vielen Jahren, dass wir auch öffentlich den Schlachtprozess über Live-Video jeden, der das sehen möchte, zugänglich machen. Er muss zum Schlachthof kommen, aber wir haben all diese kritischen Stellen, also den ganzen Bereich, wo die Tiere lebend sind, auf Online-Video-Aufnahmen gestellt, sodass das auch Externe sehen können. Der Hauptzweck ist natürlich, dass die Mitarbeiter von uns, die deren Aufgabe ist, sicherzustellen, dass das alles ordentlich abläuft, dass die in dem Moment, wo sie nicht direkt vor Ort sind, weil sie im Büro sind, das trotzdem noch sehen können und einen Eindruck haben, ob das wohl alles passt. Und wenn einmal irgendwo eine Handlung vielleicht nicht hundertprozentig ist, ein sofortiges Feedback geben.
Mhm. Das heißt, die Mitarbeiter werden permanent kontrolliert quasi, beziehungsweise Videoaufzeichnungen, ich stelle mir das jetzt ganz schön spooky vor, wenn ich jetzt im Büro sitze und ich habe immer irgendwo eine Videokamera im Knack.
Also, ja, das ist tatsächlich so, wobei wir das nicht, also die Mitarbeiter tragen das mit, die fühlen sich dadurch auch geschützt, weil sie wissen, die machen ja ordentliche Arbeit und sie wissen, dass das auch belegt ist dann. Dass sie ordentlich arbeiten, die sind damit sehr einverstanden, dass das passiert. Und es geht aber auch nicht darum, jetzt die Mitarbeiter per se zu überwachen, sondern es geht darum, Feedback Möglichkeit zu haben, wenn das erforderlich ist. Und es geht darum, zu dokumentieren, dass wir den Prozess in diesen Schritten auch ordentlich abgearbeitet haben. Mhm. Und da haben nicht nur unsere Mitarbeiter Zugriff drauf, sondern auch die amtlichen Tierärzte, die ja von Amts wegen auch mit der Beschau beauftragt sind. Es sind ja permanent 4 bis 5 Tierärzte am Schlachthof, die eben sicherstellen, in erster Linie natürlich, dass das Fleisch gesund ist, aber auch diesen tiergerechten Umgang überwachen.
Jetzt haben wir da eigentlich hingekupft zu dem Job eigentlich vom Schlachter, was schon sehr anspruchsvoll ist. Ich denke mir immer, das ist eine Tätigkeit natürlich, die was jetzt nicht jeder machen kann vor allem und man natürlich auch jetzt ja schon sehr, sehr stark sein muss, quasi von seinen Emotionen oder so irgendwas, denke ich mir, ein kontinuierliches Tun, dass man Tötung vornimmt oder dass man einfach auch Fleisch bearbeitet, ist sicher eine gewisse Art von Tätigkeit, die man einfach da, wo man ein bisschen eine Berufung dazu auch haben muss. Wie wählt ihr da die Leute aus oder wie schult ihr die auch, dass man mit dem gut umgehen kann? Oder ist das nachher einfach auch diese Routine, die man nachher kriegt? Und
naja, ich glaube, das ist schon so wie bei jedem. Erstens einmal sind das bei uns sehr viele Fleischer, das heißt, die haben das eigentlich schon sehr früh in der Lehre spätestens erlernt. Grundsätzlich in der Vergangenheit ist da auch oft ein landwirtschaftlicher Background und da war es ja früher viel stärker noch als heute üblich, dass auch Hausschlachtungen vorgenommen worden sind. Das heißt, die Vertrautheit mit dieser Tätigkeit selber ist eine gewisse Selbstverständlichkeit, auch im Umgang mit den Tieren dann und auch mit dieser Tätigkeit. Aber es ist tatsächlich so, wohl auch aufgrund des Images, den diese Berufe, aber nicht nur diese Berufe, also Handwerksberufe vielfach haben, sind in den letzten Jahrzehnten die meisten Leute eher in den Dienstleistungsbereich hineingegangen, sodass da viele ausländische Mitarbeiter in unserem Fall sind aus Slowenien, Ungarn, die halt als zum Teil Tagespendler oder Wochenendpendler bei uns arbeiten, die diese Tätigkeiten verrichten. Das stimmt, die Auswahl, ja, man, wichtig dafür ist einmal grundsätzlich jemand, der von Haus aus sehr aufgeregt ist, ist für einen Job nicht geeignet im Umgang mit lebenden Tieren. Aber wir haben da sehr, sehr langjährige Mitarbeiter, die da sehr gefestigt und sicher im Umgang sind. Das strahlt dann auch auf die Tiere aus. Also wir sehen das schon, dass es wichtig ist für die Mitarbeiter, dass da die Routine immer gleich ist und dass es möglichst keinen Stress gibt. Damit funktioniert das eigentlich ganz gut. Ja.
Es ist eigentlich voll spannend.
Aber das muss man auch sagen, also vielleicht ergänzend, da steht die Leistung dieser Mitarbeiter, und das, wie du sagst, das ist sicher auch ein belastender Job, eigentlich im krassen Widerspruch zum allgemeinen öffentlichen Image. Also die erbringen da unheimlich wertvolle Leistung in der Gewinnung von einem hochwertigen Lebensmittel. Das ist kein wirklich leichter Job, das ist einer, den wenige machen wollen, und die machen das sehr ordentlich und gewissenhaft, und es wäre schon auch schön, wenn das stärker gewürdigt würde, als das jetzt der Fall ist.
Das ist eh voll spannend bei sich in den Tätigkeiten. Wir lassen das machen quasi. Also wir essen alle Fleisch, genießen das Fleisch und denken in der Sekunde eigentlich nicht, dass das irgendwer für uns erledigt.
Umso mehr.
Da ist einfach voll wichtig, die Sicht einfach auf die Satz
kriegen. Ja, umso mehr begrüßen wir solche Initiativen, wie ihr das bei Landschaft Leben macht, dass man die zeigt, wie das in der Praxis abrennt. Ich glaube, das ist wichtig, dass sich jeder selber ein Bild machen kann, wenn er es will. Es ist ja legitim, wenn jemand sagt, eigentlich interessiert mich das weniger, mir ist wichtig, dass es gut schmeckt und ein ordentliches Lebensmittel ist. Solche Menschen gibt es auch, das ist völlig legitim, aber wenn jemand das Interesse hat, zu wissen, wie das hergestellt wird, dann soll er auch die Möglichkeit haben. Das war auch für uns der Grund, dass wir gesagt haben, wir lassen das zu und wir bieten das an. Und das war eigentlich auch der Grund, warum wir von Anfang an von diesen Grundgedanken von Landschaft Leben ein realistisches Bild der Landwirtschaft und der Verarbeitung von Lebensmitteln zu zeigen, sehr überzeugt worden und da gern mitgemacht haben, weil das Sicherheit vermitteln soll. Ja, es muss nicht jedem gefallen, dass die Schlachtung per se Vorgang
ja
ist, der emotional irgendwie herausfordernder ist als viele andere Tätigkeiten, liegt auf der Hand, das ist keine Frage. Aber es ist ein natürlicher Teil von der Herstellung von Fleisch und es ist wichtig, dass man die Chance hat zu sehen, wie der funktioniert, wenn man das möchte. Und das.
Eigentlich ist es ganz spannend. Ich glaube, dass es am besten ist, wenn du einen natürlichen Zugang eigentlich zu dem Ganzen hast, wo ich mich erinnert, wo habe ich das erste Mal ein totes Tier jetzt, Nutztier gesehen oder eine Schlachtung in dem Sinn. Und was hat mich dann eigentlich interessiert als Kind, das war ganz spannend, also ich habe mir da die Gelenke dann angeschaut und habe mir gedacht, aha, so funktioniert das und war da voll beeindruckt eigentlich, dass ich die Möglichkeit habe, auch das zu sehen. Auch dann natürlich durch das, dass du einfach ein geschlachtetes Tier mal siehst, dieser Zugang zu dem, also ich habe immer hohe Wertschätzung im Fleisch gegenüber, weil ich einfach weiß, was dahinter steckt. Ich merke immer, umso mehr man von dem Ganzen entkoppelt ist und überhaupt nicht mehr in Bezug hat, dass überhaupt Fleisch ein tierisches Produkt ist, dass man dann mit dem sehr unachtsam oft umgeht, einkauft, das weghaut, nicht fertig isst oder so irgendwas. Das finde ich eigentlich ganz, ganz spannend. Das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir machen das einfach mehr in der Bildung auch und gehen gar nicht über diesen Hobbytier- und Nutztier-Gedanken rein in die Sache, sondern gehen über das rein, wo eigentlich die Betroffenheit da ist, nämlich übers Essen, da wo mein Schnitzel am Tisch liegt und nachher gehe ich eigentlich zu dem, okay, was ist Fleisch eigentlich und was macht da ein Nutztier für mich? Und im Endeffekt finde ich das auch spannend, das, was du jetzt eigentlich gesagt hast, welche Menschen arbeiten eigentlich da rundherum, dass die, was uns da wieder auch, keine Ahnung, bei der Care-Arbeit ist genau das Gleiche, wo uns viele Menschen den Rücken frei halten, die was alte Menschen pflegen und, ist eigentlich in dem Bereich genau das Gleiche. Über 90% der Österreicher essen Fleisch und wir essen das und die meisten Menschen machen sich keine Gedanken, wie das produziert wird und wenn es dann irgendwelche Skandalbilder vielleicht sehen, dann sind sie völlig von den Socken und regen sich voll auf, aber haben sie nie wirklich angeschaut, wie wird es denn eigentlich wirklich gemacht. Und das war für uns auch immer der Gedanke, wo wir angefangen haben vor 10 Jahren, das zu zeigen, wie wird geschlacht. Das hat eigentlich, wie wir recherchiert haben, nur irgendwelche Videos gegeben, wo Schlachtungen waren mit irgendwelchen skandalösen Musikuntermalungen, wo es eigentlich nicht genau gewusst hast, ist das jetzt irgendein Horrorfilm oder eigentlich ein tatsächlicher Ablauf. Und das war uns jetzt einfach einmal voll wichtig, dass man wirklich herzeigt, wie wird in Österreich ein Tier gehalten, wie wird in Österreich geschlacht, wie wird es verarbeitet und was landet da eigentlich auf unseren Teller. Und ich glaube, wir müssen schon als Menschen auch wieder den Zugang kriegen, dass wir uns zumuten, da hinzuschauen und einfach zu sagen, okay, das passt mir oder das passt mir nicht und einfach dann eine andere Konsumentscheidung trifft und die wirklich durchgängig, weil ich kann nicht immer sagen, es passt mir nicht und dann eh immer sagen, ja, wie jetzt gerade beim Schnitzel bestellen, sehe ich es ja nicht. Aber sonst passt es mir nicht. Dann muss ich entweder sagen, okay, ist kein Schnitzel mehr, oder ich sage, passt, ich will Schnitzel essen und mir taugt es, dass das irgendwer für mich macht und der soll das zukünftig so und so machen vielleicht, indem ich mir nachher entscheide, welche Art von Fleisch ich bestelle.
Ja, also grundsätzlich kann ich das nur bestätigen, du hast jetzt da waren eigentlich zwei Themen, die mir da jetzt an aufgefallen sind. Das eine eben, dass es wichtig ist, dass man Transparenz bietet, damit jeder sich ein Bild machen kann und gegebenenfalls sagt, das gefällt mir gar nicht oder eben, das ist in Ordnung. Ich glaube, dass aber auch wichtig ist, dass ich war vor 15 Jahren, schätze ich, in China einmal und da ist mir aufgefallen am Abend im Hotel, dass es auf zwei Sendern, also den Text habe ich ja nicht verstanden, klarerweise, aber ich habe die Bilder auf zwei Sendern, die ich durchgezippt habe, haben sie Schlachtungen gezeigt, so wie ihr das jetzt sagt, den gesamten Prozess. Und ich habe nicht wirklich verstanden, warum das so ist. Im Nachhinein habe ich mich dann erkundigt und das ist mir eben vermittelt worden, dass sie so stolz drauf waren, wie jetzt diese modernen Schlachtungen, das waren Schlachteinrichtungen, wie wir sie haben, also von deutschen Technologieunternehmen, die in China installiert haben, wie ordentlich und sauber so ein Schlachtprozess abrennt. Weil eben in dem Land jeder noch einen sehr engen Kontakt zur Schlachtung zu Hause hat, ist das etwas, was irrsinnig schön herzeigbar ist. Bei uns ist das so lange nicht passiert, dass man eigentlich keine Vorstellung mehr hat, wie es passiert. Und das verunsichert. Und wenn jemand nicht weiß, was da im Hintergrund ist, irgendwo hinter den Mauern, dann ist die Fantasie meist in der Lage, da was Schlimmeres auszuholen. Also es verursacht jedenfalls ein gewisses Unbehagen. Und das ist wichtig, das aufzulösen. Also deswegen sind wir da sehr froh und dankbar, dass ihr das macht und dass ihr das auch verbreitet, den Prozess, wie er sich tatsächlich darstellt. Weil der zweite Punkt ist eben der, dass in der Tierhaltung, auch in der Schlachtung, natürlich sind das keine Roboter und Maschinen, die immer ganz gleich funktionieren, und da gibt es auch Situationen, und es gibt auch mit Sicherheit Betriebe, die in einer Art und Weise arbeiten, die einfach völlig inakzeptabel ist. Und wenn nur diese Fotos in skandalisierender Form gezeigt wird, dann ist das ein irritierendes Gefühl. Das steht den werblichen, idealisierten Fotos, die auch nicht die Realität widerspiegeln, gegenüber. Und da dazwischen ist ein Konsument, der keine Chance hat, sich objektiv zu informieren, natürlich ein bisschen verloren und hin und her gerissen. Also da kann ich nur noch einmal bestätigen, ja, Transparenz ist wichtig, ist gut. Und der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ist, dass man eben auch ein Bewusstsein dafür entwickeln soll, dass es sich da ja um ein sehr wertvolles Lebensmittel handelt und die Verschwendung möglichst einschränkt. Das ist etwas, was ich nur voll und ganz mittragen kann. Also Fleischessen hat ja irrsinnig lange Tradition bei den Menschen, und das war in der Vergangenheit und in den indigenen Kulturen immer selbstverständlich, dass man möglichst alles verwertet. Also da war auch der Grundgedanke, wenn das ist okay, dass ein Tier das Leben auf der Jagd für uns lässt, aber wir gehen sorgsam damit um und nützen alles, was das Tier uns bietet, weil wir es ja auch zum Überleben brauchen und weil es für uns notwendig ist. Und das ist auch etwas, was zumindest in der organisierten Fleischvermarktung sehr gut umgesetzt ist. Also wir haben in unseren Prozessen von einem Rind, da bleibt nichts ungenutzt in der Verwertung. Dass natürlich da eine Hierarchie ist, dass man in erster Linie sagt, von einem Rind, das ist Lebensmittel, das ist das Überwiegende, das ist klar, aber es gibt Teile vom Rind, wo man aus unterschiedlichen Gründen, die man nicht als Lebensmittel verwerten kann, die Haut, die dann zu Leder verarbeitet wird, oder auch teilweise das Fett, das innen drinnen ist, das eigentlich für die Genussqualität nicht gut ist, also nicht so geeignet ist.
Was wird mit dem gemacht?
Ja, wird dann jetzt fast, also überwiegend fast ausschließlich für die Biodieselgewinnung herangezogen. Wir haben da auch ein Schmelzwerk, wo dieses Fett unmittelbar nach der Gewinnung ausgeschmolzen wird und den Tankfahrzeugen und weiteren Verarbeitungsschritten so aufbereitet wird, dass es als Biodiesel verwertet wird. Das heißt also, das ist dann mehr oder weniger die dritte Kategorie. Die zweite wäre Futtermittel für Tiere, also Haustiernahrung. Nutztiernahrung ist ja weitgehend versagt seit über 20 Jahren, seit wir die BSE-Situation haben, was auch schade ist, ja, weil also da hat man vielleicht ein bisschen das Kind mit dem Bart ausgeschüttet, da kommen wir vielleicht noch später dazu, aber das Thema Sojaimporte problematisch, weil teilweise Regenwald dafür gerodet wird, könnte ja auch gar nicht unwesentlich entschärft werden, wenn man wieder so wie früher die Mehle aus den Knochen und aus den Teilen der Tiere, die halt nicht als Lebensmittel konsumiert werden und einen hohen Proteingehalt haben, für Hühner oder Schweinefutter verwendet, dann müsste man weniger Soja importieren.
Könnte man das jetzt in so einen Qualitätsstandard bieten, dass sowas nicht nochmal passiert quasi, wenn man das wieder in den Prozess der Fütterung einbindet?
Das, was damals passiert ist, diese Rinderkrankheit, also diese Mad Cow Disease, das war ja damals auch illegal. Es ist ja nie legal gewesen und auch völlig unsinnig, ein Rind damit zu füttern. Das ist überhaupt nicht vorgesehen. Aber ein Schwein und der Huhn ist ja auch ein Fleischesser, absolut, ist ja so wie der Mensch alles Esser. Da war das vorher immer üblich und die waren ja, also diese Tiere haben die Krankheit sowieso nicht gekriegt und können es gar nicht kriegen. Das ist ja eine Krankheit, die nur bei Wiederkäuern auftreten kann. Das heißt, es gibt jetzt eigentlich aus gesundheitlicher Sicht keinen Grund mehr, das
beim
nicht
Schwein
wieder beim Schwein und beim Huhn wieder aufzunehmen.
Mhm. Ja, ist sicher eine gute Anregung. Das war das gute alte Hausschwein quasi, das, was da genau alles gekriegt hat, was überblieben ist und eigentlich in einem guten Kreislauf drinnen war.
Gut.
Jetzt haben wir ein bisschen woanders hingekupft. Ich habe dich gefragt, ob du es mal in Schlachtprozess kurz ein bisschen erklärst. Wir sind hängen geblieben quasi in dem,
so,
waren wir noch nicht fertig. Weil ich finde das immer ganz spannend, wenn man jetzt eine Schlachtung anschaut oder beziehungsweise, was ist der erste Punkt, wenn ich immer früher oder wenn ich mit irgendwelchen Menschen diskutiere, dann wird immer gemeint, dass der Bolzenschuss bereits die Tötung ist und jetzt wieder im ganzen Recherchieren natürlich drauf kommen, ja eigentlich ein Bolzenschuss natürlich ist die Betäubung, aber vielleicht kurz ganz kurz, was wird gemacht, also das Tier wird zuerst betäubt und dann geschlachtet.
Ja, also der korrekte Ausdruck ist Betäubung, obwohl natürlich landläufig wird man beim Bolzenschuss, wenn da ein 6 oder 8 cm langer Stahlbolzen ins Hirn eintritt, wird man von Tötung ausgehen. Es ist auch so, dass das Großhirn, also das Bewusstsein ausgeschalten ist. Aber die lebenserhaltenden Funktionen durch Stammhirn bleiben aufrecht. Das ist auch gewollt. Das heißt, das Herz schlägt weiter. Das ist deshalb gewollt, weil aus hygienischer Sicht ein möglichst schneller und umfassender Austritt von Körperflüssigkeit, vom Blut sehr hilfreich ist, um den weiteren Prozess dann zu begünstigen, dass die Verkeimung möglichst hin angehalten wird und die Haltbarkeit des Lebensmittels dadurch länger gewährleistet ist. Das heißt, nach der Betäubung durch den Bolzenschuss wird findet die Entblutung statt. Ich könnte jetzt im Detail die genauen Maßnahmen, also dass man da zwei Messer verwendet. Also bei all diesen Schritten wird darauf geachtet, dass man möglichst keine Keime von außen, von der Haut auf Fleisch bringt. Da gibt es viele Vorschriften, die man da einhält in dem Prozess, dass das auch gewährleistet bleibt. Aber entscheidend ist, dass das Tier dann entblutet wird. Wenn es entblutet ist, ist der Tod eingetreten durch den Blutverlust und dann beginnt die eigentliche Schlachtung. Das heißt, dann werden ihm die Hufe, die Haut, dann wird das äußerlich geschlachtet, sodass nur noch der reine Fleischkörper überbleibt und der wandert dann von dem sogenannten unreinen Bereich, also solange noch Haut am Tier ist, ist es unrein, in einen nächsten Betriebsteil, der dann hygienisch rein ist, da ist es Fleisch, da wird dann als nächstes das Tier entweidet. Es ist auch wichtig, dass das möglichst zeitnahe der Darminhalt entnommen wird. Und dann haben wir in unserem Fall 4 Veterinäre stehen auf den Podesten, die gezielt, also jeweils 2, sich die Organe begutachten, und zwar die Schlachtkörper begutachten und auf der Suche sind nach irgendwelchen Hinweisen, ob das Tier möglicherweise eine Krankheit gehabt hat, die bei der Lebendbegutachtung durch einen Tierarztkollegen bei uns im Stall nicht klinisch erkannt werden konnte. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird das Tier freigegeben für den menschlichen Verzehr. Das heißt, erst dann ist es Fleisch, erst dann wird es gekennzeichnet als für den Verkehr freigegeben. Sollte da irgendwo eine Unsicherheit sein, dass bei einem Organ irgendwas darauf hinweist, dass das Tier eine Krankheit gehabt hat, dann wird es ausgeschleust und kommt nicht in den Verkehr.
Das heißt, dann wird Fleisch verarbeitet quasi. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei die Sachen, weil du zuerst gesagt hast, das ganze Tier wird eigentlich verarbeitet bei euch. Also es wird alles irgendwie verwendet. Genau. Und das ist schon voll spannend, weil man jetzt natürlich denkt, Darm, Hufe hast du jetzt gesagt, was sind die Schädelteile, Knochen, was, also du hast jetzt ein paar Sachen schon gesagt, aber was ist jetzt zum Beispiel mit Darm und so weiter, wird das gereinigt, wird das alles verwendet? Ja. Wird wirklich alles verwendet?
Es wird alles verwendet. Ja. Es wird alles verwertet. Es wird nicht alles als Lebensmittel verwertet, weil naturgemäß kann ein Mageninhalt nicht als Lebensmittel verwertet werden. Aber selbst das wird verwertet. Das heißt, wir haben im Wesentlichen die Hierarchie, wie man so schön sagt, Teller, Trog, Tank. Man könnte noch hinzufügen, als letztes dann Dünger. Das Fleisch selber, also das Muskelfleisch, ist Lebensmittel. Bei den Innereien ist es so, dass in Österreich die Nachfrage viel zu klein ist für das, was produziert wird. Das heißt, das geht sehr stark in den Export, sehr viel auch nach Asien, da werden die Innereien noch sehr hoch geschätzt. Wird also als Lebensmittel verwertet, vermarktet, nicht bei uns. Dann haben wir aus dem Darmpaket, da ist relativ viel Zwischenfett, das wird entnommen und wird dann eben geschmolzen und wird zu Biodiesel verarbeitet in weiterer Folge. Die Haut, die abgenommen wird, wird zu Leder verarbeitet, das liegt auf der Hand. Die Vorderhufe, die Hinterhufe werden bei uns gereinigt, also wir waschen die und nehmen die Hufe ab. Das Horn selbst wird dann zermahlen und findet auch wieder als Dünger seine Verwendung. Und der Fuß selber ohne das Horn wird als Lebensmittel gereinigt und verkauft. Afrika, Asien, wo das als Lebensmittel verwertet wird. Also es wird, was fehlt noch, der Inhalt vom Darm und vom Pansen wird entnommen, ausgewaschen und in einer Biogasanlage weiterverwertet.
Wow. Also es ist eigentlich ähnlich, wie du jetzt zuerst gesagt hast, wirklich in dem Sinn eigentlich eine Wertschätzung dessen, dass ich das ganze Tier eigentlich noch wirklich verwerte, genau. Und nicht irgendwas zum Müll mache und man nur die Filetstickerl ausnehmen,
genau. Sozusagen. Und die Teile, die halt die Menschen nicht essen wollen oder zum Teil auch nicht dürfen, wenn bei uns beispielsweise versehentlich einmal ein Teilstück am Boden fällt, dann ist es kein Lebensmittel mehr. Das ist das Kategorie 3, das wird dann auch unter anderem zur Tiernahrung weiterverarbeitet. Ja. Also wir haben Lebensmittel, Tiernahrung, Energie im Biodiesel oder auch über Biogasanlage wird ja auch Energie gewonnen und selbst das, was da überbleibt, wird dann in weiterer Folge am Acker ausgebracht. Also die Asche, die Mineralstoffe, die erhalten bleiben, werden dann wieder in den Kreislauf zurückgeführt. Also
nichts, sicher ein ökonomischer Gedanke, denke ich mal. Also treiben tut sowas wahrscheinlich auch ökonomische und nicht nur ethische
Geschichte. Ja, das ist ja sehr oft so. Es herrscht häufig der Eindruck, dass man Ökologie gegen Ökonomie abwiegen muss. Meine Erfahrung ist, dass das meist einhergeht. Also dass meistens das, was ökologisch ökologisch sinnvoll ist, auch ökonomisch erstrebenswert ist. Ja. Ja. Weil es hat einen Nutzen, es hat einen Wert. Und das ist ja immer gescheiter, als wenn man das nicht macht. Und das ist natürlich ein Vorteil von größeren Betriebseinheiten, dass aufgrund der Menge, die laufend anfällt, und die meisten dieser Teile von dir sind ja sehr schnell verderblich. Ja. Also man kann das ja nicht sehr lange sammeln. Und wenn jetzt an einem Ort sehr viel anfällt, dann ist es logistisch auch viel leichter möglich, dass man diese Verwertung auch tatsächlich nutzt, weil man in kompletten LKW-Einheiten täglich zur Biogasanlage fährt oder zur Tierkörperverwertung, die dann die nächsten Verarbeitungsschritte vornimmt. Beim Fett ist so, dass wir das am Hof selber machen, aber das ist an kleineren Betrieb nicht möglich oder nicht sinnvoll möglich, weil für so kleine Einheiten sich diese Transporte in die unterschiedlichen Richtungen, wo dann die Weiterverwertung erfolgt, nicht rechnen würde. Weder ökonomisch noch ökologisch.
Manchmal natürlich auch Innovation, dass das für sie dann einfach was einfallen lassen und wirklich die einzelnen Teile in andere Veredelungsprozesse einfach integrieren in ihren Hof und wieder irgendwas vermarkten.
Ja, aber du bist natürlich auf Technologien angewiesen und die müssen auch ausgelastet sein und man kann nicht auf einem Hof, wo zwei Tiere geschlachtet werden, komplette Technologie installieren bis zu einer Gelatinefabrik oder DKV oder Biogasanlage, weil das sich einfach nicht ausgeht.
Wird wieder mehr Sulzen gemacht nachher wahrscheinlich. Jetzt sind wir beim Fleisch, beim Rindfleisch und die Frage ist, was exportieren wir, was essen wir in Österreich, was bestellen wir bei dir und was musst du woanders hinbringen?
Ja, also grundsätzlich muss man mal sagen, dass dass das eine ziemlich natürliche Situation ist, dass wir immer ca. 140-150% Eigenversorgung beim Rind haben. Das liegt einfach daran, dass die Landschaft, in der wir leben, in Österreich ziemlich viel Grünland hat. Das sind nicht alles tiefe Ackerböden, sondern wir haben Hanglagen und desto höher ein Hof ist und der Acker ist, desto weniger ist er eben geeignet, um Ackerbau zu betreiben. Und nur die Wiederkäuer können eben das Gras vernünftig verwerten und das steht bei uns eben in einer Relation, dass man trotz eines tadellosen Rindfleischkonsums im Land immer etwas mehr Rindfleisch und auch mehr Milch produzieren, als wir selber konsumieren in Österreich. Ja. Muss man auch dazu sagen, dass halt die österreichischen Grenzen so sind, wie sie sind. Wir sind aber wirtschaftlich ja in einem Binnenmarkt, in einem offenen Raum. Das heißt, wenn man ein paar Kilometer über die Grenze fährt und da ist die Situation anders, dann ist das ja jetzt zwar ein anderes Land, aber es gibt keinen Grund, das isoliert auf Österreich allein zu betrachten. Und dass wir jetzt eine Landschaft haben, die besser geeignet ist, Rinderhaltung und Viehhaltung zu betreiben, als Zitrusfrüchte anzubauen, findet sich ja auch in den Bilanzen wieder. Das heißt, wir haben ein Defizit im Obst und Gemüse in der Handelsbilanz, wo andere Regionen besser geeignet sind, das herzustellen. Das kaufen wir dort stärker ein und das, was wir besser können, liefern wir ins Ausland. Und auf der Grundlage haben wir in Österreich eben immer circa ein Drittel mehr Rindfleischproduktion als Konsum. Das verteilt sich aber nicht gleichmäßig über alle Kategorien. Also wir haben in Österreich ist über die Jahrzehnte hat es die Landwirtschaft sehr gut verstanden. Das hat sich auch natürlich entwickelt, vornehmend Rassen zu haben, die auf unser Gebiet gut abgestimmt sind. Das ist zu 80% das Fleckvieh, also das ist Simmental. Fleckvieh, das ist eine sogenannte Zweinutzungsrasse, das heißt, das ist ein Tier, das stabil und robust ist und unsere klimatischen Bedingungen ganz gut aushält und gleichermaßen gutes Fleisch wie auch gute Milch liefert. Das heißt, wir haben, anders als das im Geflügelbereich üblich ist, sehr wohl eine vernünftige, sinnvolle Verwertung sowohl für die männlichen wie auch für die weiblichen Tiere. Die weiblichen Tiere haben natürlich als großen Zusatz nutzen die Milchproduktion, klarerweise. Und sie produzieren aber auch die Kälber. Nicht? Und durchschnittlich, wie es halt in der Natur ist, ist ungefähr 50-50. In Österreich ist aber die Verzehrsgewohnheit beim Rindfleisch sehr stark so geprägt, dass man die Zartheit des Fleisches schätzen. Und der arteigene Geschmack ist okay, wenn er ein bisschen da ist, aber er muss nicht sehr intensiv sein. Ja? Also wir essen lieber Lamm als einen Hammel. Und bei jedem Tier ist es so, dass desto älter es wird, desto stärker tritt der arteigene Geschmack in den Vordergrund. Und eine Kuh wird eben älter, weil sie Kälber gibt und Milch gibt, während männliches Rind üblicherweise im Alter von zwischen 16 und 22 Monaten mittlerweile schon schlachtreif ist. Das heißt, in Österreich werden in erster Linie männliche, bei uns ist vorwiegend nicht kastrierte Tiere, in Amerika und in Irland werden die männlichen Tiere fast alle kastriert, so Ochsen. Bei uns wird der Stier zur Reife gebracht und eben in ein Alter geschlachtet, wo sozusagen diese negativen hormonellen Effekte noch nicht sich im Geschmack auswirken. Und der gibt das Fleisch, das bei uns in Österreich, aber auch in Deutschland eigentlich oder in Norditalien bevorzugt wird. Jung, zart, saftig im Biss. Während die weiblichen Tiere, also das Fleisch der weiblichen Tiere, und der bevorzugt wird eher in den mediterranen Bereichen, also vor allem in Spanien, Frankreich, die haben das umgekehrt. Die exportieren ihre männlichen Tiere nach Italien sehr viel und importieren zusätzlich zur starken Eigenproduktion die weiblichen Tiere aus Österreich und Deutschland.
Und da hauptsächlich jetzt Altkühe oder schon einfach nur ganz normal Most?
Ja, Kühe, also Altkühe, weil also Kuh, ein weibliches Tier, das Milch gibt und Kälber hat und Nachkommen hat, das ist automatisch älter. Also das mit 1,5 Jahren fängt das noch nicht an. Das passiert später. Die sind dann 3 bis 5 Jahre durchschnittlich und sind eben älter und schmecken deshalb anders. Also es ist das Bindegewebe im zunehmenden Alter wird im Verhältnis stärker in der Fleischfaser und dadurch wird der Biss härter. Mhm. Und das ist eben eine ideale Situation, die sich sehr gut ergänzt. Das heißt, nachdem ja jede Kuh auch ein Kalb hat, klarerweise, oder jeder Stier Mutter hat und wir hauptsächlich die Jungstiere in Österreich selbst brauchen, also teilweise wird es auch noch exportiert, aber der größte Teil wird da im Inland konsumiert, heißt im Umkehrschluss, dass der überwiegende Teil und im Hinterviertelbereich, also der stark überwiegende Teil vom Kuhfleisch, ins Ausland versendet wird.
Das heißt, wir importieren dann Jungtier quasi eigentlich im Gegenzug? Oder was?
Nein. Wir haben so starke Eigenproduktion, dass das reicht, auch wenn wir hauptsächlich auf die männlichen Tiere greifen.
Mhm. Wo man jetzt natürlich Import-Export anschaut, dann sieht man, keine Ahnung, Deutschland, wir importieren viel von Deutschland, wir exportieren
im Rinderbereich ist es nicht so stark. Mhm. Also es gibt natürlich Handelsströme im Fleischbereich, aber Fleisch als beim Rindfleischbereich, das in Österreich ausländisches Fleisch verzehrt wird, ist im Rinderbereich kaum. Ja? Also im Lebensmitteleinzelhandel findet man es de facto gar nicht, wenn es nicht irgendwelche vielleicht einmal Sonderaktionen gibt mit irgendwelchen Nischenprodukten, aber es ist de facto gar nicht. Und auch im Außerhausverzehr wird fast ausschließlich, also ich rede jetzt von den Edelteilen, Tafelspitz, Lungenbraten, Beiräd, also Kurzbratenstückel, österreichisches Stierfleisch verwendet. Es ist natürlich so, dass ein Tier nicht nur diese Gusto-Stückerl hergibt, sondern auch im Vorderviertelbereich die Muskeln in erster Linie zu faschierten und zu Burger verarbeitet werden. Da spielt es dann eigentlich keine große Rolle mehr, ob das jetzt ein Stier oder eine Kuh ist, weil durch den Prozess des Faschierens sozusagen der harte Biss verloren geht. Also die Zelle wird so weit aufbereitet, dass sie dann immer weich ist. Nicht? Also verschiebt sie es immer wach.
Das heißt, da essen wir quasi auch ältere Tiere?
Da verwendet man, ja genau, da essen wir auch das Fleisch von älteren Tieren. Ja.
Wie ist das jetzt im Wurstbereich? Also da ist ja eigentlich auch egal. Da, wird
wahrscheinlich da ist es auch egal, wobei die Wurst in Österreich hauptsächlich aus Schweinefleisch hergestellt wird. Und da spielt Rind nicht mehr so eine große Rolle.
Jetzt habe ich kürzlich gerade gehört, dass eigentlich bei der Wurst, dass man da nicht hundertprozentig sagen kann, ob jetzt zum Beispiel eine Produktion, welcher Tier natürlich da drinnen ist oder so irgendwas. Aber das ist die Frage, wir haben da mal gesprochen und ich kann mich noch erinnern, aber ich kann mich an die Zahlen nicht mehr erinnern, du hast mir irgendwann einmal gesagt, über 200 verschiedene Tiere sind wahrscheinlich in einer Wurst drinnen.
Also aufs Einzeltier.
Genau,
ja. Aufs Einzeltier. Nein, das wollte ich, also die Gattung ist schon klar, ja, die muss auch deklariert werden. Aber natürlich ist die Wurstverarbeitung, der Prozess der Wurstherstellung ist natürlich nicht so, dass man sagt, jetzt habe ich ein Tier und ich nehme nur das Fleisch von dem einen Tier und da mache ich jetzt 14 verschiedene Würste draus und dann kommt das nächste Tier dran, sondern das ist so, dass man einheitliche Halbfertigprodukte verwendet. Also die Schulter ist zum Beispiel so ein klassisches Ausgangsmaterial für eine Wurst, das man für alles gut verwenden kann. Und je nach Artikel braucht man dann ein bestimmtes Verhältnis zwischen Fleisch, Fett, Kollagen, je nachdem, was das Endartikel ist, in einer bestimmten Proportion. Und das schafft man, indem man in größeren Einheiten, meistens sind das so 1000 Kilo oder ein großer Kutter in einem größeren Betrieb fast 500 Liter auf einmal. Das ist sozusagen das Mindestmaß von einer Charge. Und um das sinnvoll und gleichmäßig herstellen zu können, sind dann eben die Schultern von sehr vielen Schweinen oder mehreren Schweinen drinnen und zum Teil, wenn das gewünscht ist, dass fetter ist, ist dann auch noch Speck von wieder anderen Schweinen dabei. Also aufs Einzeltier zu beziehen, wäre da völlig
unsinnig. Geht natürlich gar nicht, aber kann man sagen, wie viele Tiere in einer Wurst sind? Also wie viele verschiedene Teile quasi?
Naja, in einer Wurst, das kann man jetzt schwer sagen. Jetzt ist, üblich ist, dass die Verarbeitungsbetriebe im Chargen arbeiten, nicht? Und wenn dann eine Aussage dahinter ist, wie zum Beispiel eine bestimmte Herkunft oder eine bestimmte Güte, dass das einmal Gütesiegel alles ist, dann muss das sichergestellt sein, dass es aus der Gruppe von Tieren ist, die nur so sind. Und von dem ganzen Tag. Und nachdem die Gruppe in einem großen Betrieb sehr viele Tiere beinhalten kann, kann man dann auch nicht mehr genau sagen, welches Tier aus dieser Gruppe genau in dieser Wurst drinnen ist. Aber es ist mit Sicherheit eines von den Tieren, die in dieser Charge drinnen sind.
Genau, und da vielleicht ist es eher ein guter Punkt, weil das werden wir immer wieder gefragt, natürlich, wie sicher kann ich mir sein, dass beim Tier in einer Tierwohlwurst Tierwohl drinnen ist, und wie sicher kann ich mir sein, wo eine Bio-Wurst ist, dass da wirklich nur Bio-Fleisch drinnen ist. Und,
ja, das also das wäre kriminell, wenn das nicht stimmen
würde. Also alles andere wäre Betrug.
Das ist absolut, das ist nämlich auch nicht so, dass das nur irgendwie behauptet wird, sondern all diese Aussagen sind ja extern überprüft und überwacht. Und,
also beim Armagütesiegel zum Beispiel, beim Tierwohlsiegel.
Da gibt es sehr klare Vorschriften für die ganze Dokumentation. Natürlich ist ein permanenter Externer dabei und schaut zu, aber es gibt sehr strenge, klare Vorschriften, wie all diese Prozessschritte dokumentiert werden, und die werden immer wieder extern überprüft.
Mhm. Also da kann man sich sicher sein.
Da kann man sich verlassen, da kann man sich sicher sein. Ja.
Das darf mich nur interessieren, wo wir beim Fleisch sind. Immer wieder hören wir natürlich, dass andere Länder besseres Rindfleisch produzieren können. Zumindest in der Gastronomie wird das immer wieder gesagt.
Besser.
Für Sie vielleicht besser verarbeitbar, denke ich immer wieder. Also jetzt, dass einfacher verarbeitbar ist, offensichtlich hört man das einfach immer wieder mal. Oder dass argentinisches Rindfleisch besser ist wie österreichisches. Was hältst du davon?
Das glaube ich nicht. Wobei man natürlich als erstes sagen muss, Geschmack ist subjektiv. Ja? Also ich kann niemanden abreden, dass er sagt, das ist besser. Ja? Die Frage ist immer, wie definiert man besser und was wird erwartet? Und bei einer Qualitätserwartung, die sind ja oft sehr unterschiedlich. Und wenn jetzt ein Wirt oder ein Koch sagt, das Produkt ist für mich besser, dann kann das unterschiedliche Gründe haben. Möglicherweise bessere Portionierbarkeit. Ja, was in der Vergangenheit vielfach der Fall war, ist, dass die südamerikanische Edelteilware, wenn sie nach Europa verschifft wurde, schon alleine wegen des langen Transportweges mit hundertprozentiger Sicherheit gut abgelegen war und gereift war. Das heißt, es waren alle Teilstücke so gereift, dass sie zart waren. Und wenn ein Rindfleisch, das braucht eine bestimmte Reifezeit, je nach Gattung unterschiedlich lang, nicht gereift ist, dann ist das beste Rindfleisch oder das Rindfleisch, das das Potenzial hat, das sehr zart und saftig zu sein, trotzdem hart. Das ist möglicherweise bei einzelnen Vermarktern nicht ausreichend sichergestellt, sodass dann immer wieder Enttäuschungen sind, wenn man auch an sich Fleisch kriegt aus Österreich, dass es doch nicht so schmeckt. Aber die grundsätzliche Genussqualität von unserem Simmental ist hervorragend. Die ist geschätzt im Ausland. Also das wird als auch von den Franzosen, die als die Rindfleischspezialisten gelten, ist Simmental eine Premium-Rasse. Und die Simmental-Rasse ist eben die Fleckvieh-Rasse, auf die sich, die zu 80% unserer Genetik ausmacht. Und die Mast, wie wir es in Österreich betreiben, ist auch hundertprozentig. Also diese Aussage kann man so nicht stehen lassen. Aber natürlich wird es einzelne Stickel geben, die nicht entsprechen.
Abschließend habe ich jetzt noch eine Frage an dich, was sicher ganz spannend ist. Wie isst du dein Rindfleisch, beziehungsweise welcher Teilstickel ist eigentlich das Beste vom Rind? Für dich?
Ja, ich bin ein Fleischesser, und also für mich gibt es nichts Besseres wie ein Rindfleisch. Und natürlich ist ein Steak von einem Roastbraten, also oder Prime Rib, wie man es auf Englisch sagt, Das ist für mich unübertrefflich. Also ich muss nicht unbedingt ein Filet haben, schmeckt mir auch gut. Ich habe am liebsten ein durchzogenes, fettes, gut gereiftes Fleisch von einer Kolben, Ochs, kann auch gerne ein Jungstier sein. Also.
Das klingt jetzt nach einer schnellen Zubereitung eher. Wie bereitest du die zu?
Also wenn ich es selber mache, dann nur am Grill oder in der Pfanne, aber das ist eine relativ einfache Angelegenheit. Das ist der große Vorteil beim Steak auch, nicht? Also dass man es in Verbindung natürlich mit dem Ofen. Ja? Also ich habe immer einen Ofen dabei, den ich auf 80 Grad einstelle und damit können 5, 6 gleichzeitig essen und das ist immer richtig durch. Mhm. Noch einen kurzen Anbord.
Okay, und sonst lass die bekochen sozusagen, wenn es nicht der Fehler ist.
Genau.
Was würdest du sagen zu uns Konsumentinnen? Auf was sollen wir schauen, wo wir Rindfleisch einkaufen?
Ja, also Rindfleisch kannst in Österreich überall mit bestem Gewissen einkaufen. Abgesehen von der Qualität und von der Tatsache, dass es nur sicheres Fleisch gibt. Also der gesamte Prozess stellt sicher, dass das immer sicher ist, dass nichts passiert, ist auch das gesamte Vorfeld von der Produktion her sehr nachhaltiges, natürliches und man greift auch de facto immer zu österreichischer Herkunft. Also man hat da gar nicht leicht die Möglichkeit, ein ausländisches zu finden und gibt auch keinen triftigen Grund dafür.
Du blickst auf eine sehr lange Karriere quasi zurück in dem Sinn in der Fleischproduktion, also eine lebenslängliche, würde ich meinen. Was ist so die zwei wichtigsten Erkenntnisse deines Tuns und Schaffens?
Ja, also gar nicht jetzt bezogen aufs Fleisch. Ich glaube, dass das Fleischgeschäft den Vorteil hat, dass wir mit allen unseren Partnern wöchentlich immer wieder neue Geschäfte machen. Das heißt, es ist die Handschlagqualität grundsätzlich stark ausgeprägt in unserer Branche. Also das ist einmal etwas, was wichtig ist. Das ist auch angenehm so zu arbeiten und das hat uns auch geprägt. Also dass das Wort eine Bedeutung hat und eingehalten wird, das hat sich immer noch bewährt in unserer Branche. Das ist auch etwas, was vielleicht nicht überall gleichermaßen ausgeprägt ist. Und ansonsten, das wird in jeder Branche vielleicht ähnlich sein, denke ich, dass man sich einfach immer bewusst sein muss, dass man nie ausgelernt hat, dass man alles, was man macht, auch immer vielleicht noch besser machen kann. Manchmal ändern sich auch die Rahmenbedingungen, aber selbst wenn nicht, hat sich es eigentlich in meiner persönlichen Erfahrung erwiesen, dass wenn man einen Prozess neu anschaut, es immer möglich ist, es noch ein bisschen zu verfeinern, zu verbessern. Und das ist es, das macht es auch spannend, das Arbeiten und das Arbeitsleben. Ja.
Danke, Norbert. Danke, dass du mit mir im Gespräch warst, dass wir ein bisschen reinschauen haben dürfen in dein Leben und dein Tun und Schaffen. War voll schön mit dir zum Reden. Und ja.
Danke, wieder zurückgegeben.
Freut mich. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaut, wenn es heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Bis dahin würde ich empfehlen, dass ihr auf unsere Webseiten schaut. Wir haben das Rindfleisch voll gut aufbereitet für euch. Ihr könnt euch anschauen, wie der Weg des Rindfleisches ist, also wie Rindfleisch produziert wird. Und natürlich auch alles bis ins Detail nachlesen. Und wenn irgendeine Frage offen bleibt, dann habt ihr immer noch die Möglichkeit, uns direkt zu schreiben. Herzlichen Dank, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.